wie wichtig ist ein funktionierender Nahverkehr für Großstädte eigentlich?
Ja, gar keine Frage, ist sehr wichtig, ist eine zentrale Aufgabe meiner Ansicht nach. Wir haben das ja in Wien in der Zwischenzeit bewiesen. Das heißt, wenn Sie einen guten Nahverkehr haben, dann haben Sie eine große Elastizität, um die verkehrspolitisch notwendigen Maßnahmen, sich vom Autoverkehr zu befreien, gut umzusetzen.
Gut, also wenn ich mir das Wiener System anschaue, für mich schaut es dann immer so aus, als ob man gar nicht in die Innenstadt kommt, um es jetzt mal böse auszudrücken.
Das ist richtig, ja.
In München ist es relativ klar. Wenn Sie sich einen Münchner Plan anschauen, dann sehen Sie, zack, 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 Sendlinger Tor, ja. Hauptbahnhof, genau. Marienplatz.
Ja.
Was macht Wien da besser?
Wien hat seinerzeit recht früh begonnen. Also ich war da sicher der Hauptschuldige, weil ich habe 1975 als einer von vier Professoren alle Abfälle bekommen, die alten Herren nicht, also die eingeführten großen Professoren, ich war damals ganz jung, nicht haben wollten. Das war der Fußgänger, das war der Radverkehr, das war der öffentliche Verkehr an der Oberfläche, das war das Parken und die Verkehrsunfälle und der Radverkehr. Nachdem ich aber jetzt schon ziemlich lange Absolventen ausbilde, habe ich damals eigentlich die Gelegenheit gehabt, damals Prinzipien einzuführen. Also Wien hat zum Beispiel seit damals begonnen, wir haben das damals festgeschrieben, auch im politischen Programm, überall, wo die Straßenbahn potenziell mehr Personen pro Stunde befördern kann, als das Auto, bekommt sie absolute Priorität. Das heißt, es ist eine abgestimmte Vorgangsweise eingeleitet worden in Wien, wo man sukzessive den Anteil der Autos, nicht politisch angekündigt, aber in der Praxis umgesetzt, reduziert hat, indem man ihnen einfach Flächen weggenommen hat. Und die Flächen, die sie hatten, mussten sie so teilen, dass die Straßenbahn Vorrang hat. Also deshalb haben wir in Wien sehr viele vorgezogene Gehsteige, wo die Autospur abgeschnitten wird. Die Autos müssen stehen bleiben, die Straßenbahn fährt in die Haltestelle ein. In der Zwischenzeit haben wir Niederflurstraßenbahnen. Und die Leute können eben einsteigen, dadurch bekommen wir ein neues Publikum, alte Leute, Frauen mit Kinderwagen, Körperbehinderte etc. etc. Und es hat sich in der Zwischenzeit in Wien der Motorisierungsgrad auch umgedreht, der bis 2002 ständig etwas angestiegen ist und seit 2002 nimmt er ab. Die Tendenz, die in München um die Fußgängerzone entstanden ist, ist auch in Wien stark spürbar. Das heißt, es ziehen die Leute wieder mehr in die Stadt. Das ist sicher der Unterschied. Dann hat man auch verhindert, dass in Wien allzu viele Autobahnen rundherum gebaut worden sind. Es gibt immer noch Bemühungen, sie weiterzubauen, weil man kann nur sagen, der Teufel schläft nicht. Und das Bundesland Niederösterreich macht auch hier einiges in die falsche Richtung. Aber der Vorteil von Wien ist sicher, dass es eine sehr monozentrische Struktur hat, erstens. Und relativ starke alte Strukturen noch um die alten Dorfviertel, um die Innenstadt herum, die dicht bebaut sind und ganz gut ausgerichtet worden sind und auf den Straßenbahnen gewachsen sind. Und dann hat Wien keine Straßenbahnen oder wenig Straßenbahnen nach dem Krieg aufgegeben. Also ich kann mich erinnern, 1974 ist es mir gelungen, die Ringstraßenbahnen vor der Einstellung zu retten. Als man die parallel geführte U-Bahn eröffnet hatte, wollte man die einstellen. Und wir haben heute wieder Durchmesserlinien über den Ring.
Dann gleich diese Frage, Sie haben es angesprochen. Man hatte mal eine Zeit, wo man geglaubt hat, das Auto wäre die Lösung. Woher glauben Sie, kommt diese Wertschätzung des Autos und wird die auch in Zukunft noch anhalten?
Also zunächst einmal, die Wertschätzung des Autos kommt aus den tiefen evolutionären Strukturen unseres Verhaltens, was physische Mobilität betrifft, weil der aufrechte Gang ist eine sehr energieintensive Geschichte. Und die Erfahrung mit dem Auto ist so, dass das Auto in die älteste Evolutionsschicht aller Lebewesen bei uns in unserem Hirn hineinschlüpft, weil es uns den nicht nur Eindruck vermittelt, sondern die Realität verändert, weil wir uns plötzlich mit einem Bruchteil oder mit weniger als der Hälfte der Körperenergie eines langsamen Fußgängers mühelos bewegen können und Geschwindigkeiten erreichen, die außerhalb der Vorstellungswelt der Menschheit von früher liegen. Das ist das Wunder des Autos. Das heißt, es wirkt von innen her auf jeden Menschen. Das habe ich auch im Virusauto dargelegt, so dass man es jederzeit nachlesen kann. Und damit verändert sich die Wahrnehmung der Welt. Und diese Viruserkrankung ist ja dann in der Fachwelt ausgebrochen. Erstens, und zweitens wurde sie durch die Siegermacht Amerika, die ja sehr stark oder vorbildhaft sozusagen für diese Situation motorisiert war, verstärkt. Und der Hitler hat um das einige dazu getan, der hat die Reichsgaragenordnung 1939 herausgebracht und in dieser Reichsgaragenordnung ist der Paragraph 2 enthalten, der bei jeder Wohnung und jedem Arbeitsplatz und jedem Betrieb Parkplätze vorschreibt, also Lebensräume für Autos. Und das ist der Kernfehler der ganzen Geschichte. Und damit ist die gesamte städtische Struktur durch die heutigen Bauordnungen, auch die bayerische, und die Praxis der Verwaltung, die ja überall diese gleiche Vorschrift aus dem NS-Regime fortführt. Das ist ja ganz lustig, wenn man das vorbringt, dann sagen sie, ja, die Reichsgaragenordnung ist außer Kraft gesetzt, aber Paragraph 2 ist drinnen. Also mir wäre lieber, die schreiben hinein, die Reichsgaragenordnung ist nur in Kraft, aber in Paragraph 2 haben wir herausgenommen, weil dann funktioniert das nicht. Und wenn sie das machen, dann verleiten sie die Menschen, oder man kann ruhig sagen, zwingt man die Menschen aufgrund dieser Struktur zum Autofahren. Und dann, die Folge davon ist, dass sie überall Fahrbahnen hinbauen müssen, und wenn sie überall Fahrbahnen sehen, dann wollen sie natürlich, und wenn sie Fahrbahnen haben, dann behindern sie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Und das ist der Mechanismus, der seit den letzten 60, 70 Jahren nach dem Krieg ausgebrochen ist, und die Menschen verhalten sich absolut intelligent. Wenn sie solche Strukturen bauen, verhalten sich, werden sie machen, erzeugen sie Autofahrer. Und dann führt das dazu, dass sie die lokalen Geschäfte ruinieren, die Supermärkte entstehen, etc. etc.
Ja, aber glauben Sie, dass dieses Denken der, ich sage jetzt mal, 60er und 70er Jahre, dass das auch noch anhält? Also wir haben,
selbstverständlich, gar keine Frage.
Wir haben aber aus den Großstädten immer weniger Junge, die den Führerschein machen und so.
Also das ist ja der Gott sei Dank der Fall.
Das heißt, spricht das für ein Umdenken, oder ist es einfach nur so, dass es
eine Reaktion auf die Strukturen? Das ist eine Reaktion auf die Strukturen. Das Autofahren, wenn das Auto eine gewisse Menge überschritten hat, beginnen die Selbstbehinderungen. Das ist das eine. Das zweite ist, die Jungen finden das Autofahren nicht mehr für so toll, weil es auch nicht mehr so toll ist. Die Alten träumen immer noch von irgendwelchen Dingen, die es nicht mehr geben wird. Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen, hat aber auch darin seine Ursache, dass man Alternativen angeboten hat. Also in München kann man schon ganz gut Radl fahren. Es gibt auch einen öffentlichen Verkehr, der Gott sei Dank weiterläuft. Und der hat ja nach vielen, vielen Jahrzehnten Kämpfen, hat er heute wieder eine gewisse Bedeutung. Aber man muss aufpassen, auch beim öffentlichen Verkehr lauern natürlich die sozusagen Interessengruppen dahinter. Ne? Und beim öffentlichen Verkehr lauert heute die Bauindustrie und versucht, möglichst schwerfällige Projekte zu machen, keine guten, sondern schwerfällige, die im Unterbewusstsein der Entscheidungsträger ist natürlich eine massive Neigung zu Projekten, die das Auto nicht stören. Das heißt, zu unterirdischen Lösungen, siehe Stuttgart und ähnliche Geschichten, damit man an der Oberfläche Jahre nicht beim Auto anstreift. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu Wien. Also in Wien hat man durchaus, ähnlich wie auch in Zürich, den Mut gehabt, das Auto anzurühren, also Tabus zu brechen.
Gut, dann eine Frage zum Abschluss noch. Wie schafft man es jetzt, dass die Verantwortlichen davon zu überzeugen, dass man mit Kleinmaßnahmen weiterkommt, dass man eben diese Leuchtturmprojekte wie die zweite Stammstrecke in München oder Stuttgart 21 nicht braucht?
Naja, man muss ja einfach fragen, ob sie Projekte für die Bauwirtschaft und die Elektroindustrie machen oder Projekte für die Menschen. Das ist das eine. Und die zweite Geschichte ist, ein Politiker hat die Verpflichtung, innerhalb seiner Legislaturperiode nachweisbare Verbesserungen zu bringen. Und mit Projekten dieser Art ist innerhalb seiner Legislaturperiode gar nichts zu machen, außer Hoffnungen auf eine Zukunft, die nicht eintreten wird oder anders ausschaut, als er sich vorstellt, zu wecken. Das ist das Problem, das muss man aufdecken, glaube ich. Schlechte Politiker brauchen immer Großprojekte. Je kleiner der politische Geist ist, umso größer ist das Projekt, an dem er sich versucht aufzurichten. Ein guter Politiker hat Persönlichkeit genug, dass er auch menschliche Dimensionen in der Politik umsetzen kann. Das kann ich sagen. Ich mache seit 40 Jahren Politikberatung und war zum Teil sehr nahe an der Politik und habe auch von großen Leuten, würde ich sagen, die ich dort kennengelernt habe, auch ziemlich viel lernen können. Das waren Persönlichkeiten, die sich selber nicht in den Vordergrund gestellt haben, sondern wirklich sachlichen, qualifizierten Argumenten zugänglich waren und auch Entscheidungen getroffen haben, auch wenn sie im Augenblick nicht populär waren. Man darf, also wenn ich zurückdenke, was ich alles erlebt habe, als ich habe die Fußgängerzonen geplant in Wien, da war ich ja der Todfeind der Geschäftsleute der Innenstadt. Dann später mit dem Radverkehr, die haben 8 Jahre lang, die Ingenieurkollegen, haben gespottet in den entsprechenden Gremien, Ingenieurvereinen, über meine Vorstellung, in Wien Radverkehr zu machen und solche Sachen. Aber es gab Gott sei Dank Politiker, in Wien war es der Bürgermeister mit dem konnte ich ein Lkw-Nachtfahrverbot durchsetzen, den Radverkehr aus der Taufe heben. Wir haben heute 1400 Kilometer Radwege, wir haben ein Lkw-Nachtfahrverbot und wir haben immer noch eine frische Milch und eine frische Butter in der Früh am Tisch.
Vielen Dank, Herr Knoflacher.